So, herzlich willkommen an alle unsere Mitarbeiter und Leiter im ICB, in der International Church in Bonn. Wir haben nach den Herbstferien einen neuen Teil in unserem Curriculum, das Herz verstehen. Und wir werden uns heute mit dem siebten Teil beschäftigen, nach unserem Andachtsbuch von Casey und Timothy Keller, Gottes Weisheit entdecken. Wir beschäftigen uns mit dem Buch der Sprüche und es geht in unserem Curriculum hauptsächlich um die Frage, warum? Warum dienen wir Gott? Warum möchten wir gerne Leiterin oder Leiter werden? Das ist eine sehr, sehr komplexe Frage, denn es hat alles mit Motivation, es hat alles mit unserem Herzen zu tun und wir alle, wir sind zerbrochene Gefäße. Wir alle haben unsere Baustellen und ein geordnetes, ein gereinigtes Herz zu haben, das hilft uns immens in unserem Dienst als Leiter, Leiterin oder Mitarbeiterin und Mitarbeiter. Und weil wir den Heiligen Geist brauchen, unser Herz zu erforschen, wollen wir natürlich wieder am Anfang unserer Lektion die Hilfe des Heiligen Geistes erbitten. Herr, ich danke dir für deine Führung, für deine Leitung. Dein Wort sagt, du lenkst die Herzen wie Wasserbäche, Herr. So danken wir dir heute auch, wenn wir uns mit diesem wunderbaren Thema beschäftigen, ein verständiges Herz zu erbitten, dass du uns ein verständiges Herz gibst, Herr. So wie Salomo das damals gebetet hat. Als er vor der großen Aufgabe stand, dein großes Volk zu leiten und zu führen, da hat er nicht gebetet um Reichtum, nicht um Macht, nicht um Erfolg, nicht um den Sieg über seine Feinde, sondern hat gebetet, gib mir ein verständiges Herz. Und du hast ihm gesagt, weil du mich nicht um die anderen Dinge gebeten hast, zuerst, sondern zuerst um mein verständiges Herz, will ich dir auch alles andere geben. Und das beten wir auch, Herr. Gib uns ein hörendes Herz, ein Herz, das rein ist von seinen Motiven her, damit wir dir dienen können. In Jesu Namen habe ich gebetet. Amen. Ja, heute ist tatsächlich die Lektion nach unserem Andachtsbuch von Timothy und Casey Keller, Weisheit entdecken aus dem Buch Sprüche. Beschäftigen uns heute mit dem Thema das verständige Herz. Die Überschrift lautet, bitte Gott um ein verständiges Herz, denn er schenkt göttliche Weisheit. Unser Leitspruch heute ist aus dem Sprüche 15, Vers 14 und da heißt es hier, das Herz des Verständigen sucht Erkenntnis. Das heißt also, wie bekommen wir ein verständiges Herz, indem wir suchen, indem wir erkennen, Nummer eins, wenn ich etwas suche, dann weiß ich, mir fehlt etwas. Ja, wenn ich denke, ich habe alles, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, dann suche ich nicht. Aber ein verständiges Herz bekommt man, indem man anfängt zu suchen. Ich suche Erkenntnis. Und dann heißt es hier im zweiten Teil des Verses 14, aber der Mund der Toren weidet sich an Narrheit, an Dummheit. Das Hebräische sagt, der Mund der Toren oder der Mund der Dummen oder das Gesicht des Dummen beschäftigt sich mit Dummheit. Das heißt, wenn ich nicht erkenne, dass ich dumm bin, dass ich ein Tor bin und mich weiter mit Dummheit beschäftige, dann werde ich in Dummheit verweilen. Und es ist eine sehr, sehr ermahnende Anrede an Männer und Frauen Gottes, die Gott dienen wollen. Wenn wir nicht erkennen, dass wir dumm sind, dann werden wir auch nicht ein verständiges Herz bekommen. Aber ein verständiges Herz, der sucht Erkenntnis. Das ist also eine demütigende Erkenntnis, ich bin nicht weise, ich bin dumm, ich brauche Hilfe. Und ich glaube, in jeder Therapie weiß man das, Leute, die ein Problem haben oder die Exzellenz haben wollen in ihrem Beruf, müssen erstmal zu der Erkenntnis kommen, ich brauche Hilfe. Wenn ich diese Erkenntnis habe, dann wird es besser mit mir werden. Und dann geht es weiter. Timothy Keller gibt uns hier zwei Verse aus dem Jakobusbrief 1, Vers 5. Wenn jemand von euch Weisheit mangelt, das ist schon mal die erste Erkenntnis, mir mangelt Weisheit, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Ich glaube, das ist oft der Grund, warum wir Zurückhaltung haben und warum wir nicht gerne Rat von anderen Menschen annehmen, weil Menschen uns vielleicht verachten können oder vielleicht sagen, ach, wieso weißt du das noch nicht? Und deswegen tun wir oft so, als ob wir die Weisesten wären und ob wir die Klügsten wären. Aber tatsächlich, Weisheit erlangt man, indem man Nummer 1 zugibt, ich brauche Erkenntnis, weil ich in Dummheit nicht verharren möchte. Und das Zweite ist, ich darf Gott bitten mit der Erkenntnis, er macht mir keine Vorwürfe, er wird mir keine Vorhaltung machen, wieso weißt du das noch nicht, wieso bist du noch nicht weiter fortgeschritten. Gott freut sich darüber, wenn er uns unterstützen kann und uns mit Weisheit segnet. In Jakobusbrief Kapitel 3, Vers 17 heißt es, die Weisheit von oben, aber erstens ist rein, sodann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Und das ist dann schon ein bisschen herausfordernd, weil in unserer Dummheit sind wir oft sehr gerne parteiisch, sind wir sehr gerne mit Vorurteilen behaftet, sind wir sehr gerne unseren Weg, dass wir uns ungern korrigieren lassen. Aber Weisheit von oben ist friedsam, milde und folgsam. Wir lesen eine sehr interessante Geschichte von Paulus, dem ehemaligen Saulus. Ein sehr cholerischer Mann, ein sehr stark von sich selber eingenommener Mann. Ich war der Größte von allen Pharisäern. Ich habe studiert unter Gamaliel. Er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Als er sich bekehrt hat zu Jesus, dann wich diese Charaktereigenschaft nicht sofort von ihm, sondern er war dann in Jerusalem und stritt sich mit allen Juden, weil er hatte die Fähigkeit, durch Diskussion, durch Debatten andere Menschen zu überzeugen. Aber das erzeugte so viel Feindschaft und so viele Konflikte, dass die Ältesten der Gemeinde ihn zurückschickten nach Hause in die Türkei, weil er einfach nicht diesen folgsamen, diesen milden Geist hatte, sondern sagte, ich werde andere Leute mit Gewalt, mit psychischer Gewalt, so wie er das damals mit physischer Gewalt gemacht hat, Leute zum Judentum zu bekehren, meint er jetzt durch seine intellektuelle Kraft und Gewalt, Menschen zu überzeugen. Aber die Weisheit, die von oben kommt, ist milde. Sie ist folgsam, sie hört auch zu. Diese Fähigkeit hatte Paulus nicht sofort nach seiner Bekehrung, sondern er brauchte noch Heiligung, Veränderung seines Charakters durch den Heiligen Geist. Das heißt also, wir müssen das wollen. Wir müssen Veränderung wollen. Wir müssen Gott bitten, Herr, gib mir Weisheit. Nicht nur Klugheit, nicht nur gute Argumente, sondern Weisheit ist ja die Fähigkeit von Gott, Erkenntnis auch in die Praxis umzusetzen. Und als Paulus dann später von Barnabas gerufen wurde nach Antiochia, und wo sie dann auf ihrer zweiten Missionsreise waren, da hatte er diesen starken Impuls gehabt, aus sich selber, in die Osttürkei zu reisen. Und es heißt, dass der Geist Gottes ihm widerstand. Ja? Und Paulus war so milde und so folgsam geworden in seinem Geist, dass er den Widerstand des Heiligen Geistes, der ja ein sanfter Geist ist, der Heilige Geist ist ja eine sanfte Stimme, die nicht uns dominieren will, die nicht uns vergewaltigen will. Das ist die dämonische Welt. Dämonen wollen dich dominieren. Der Heilige Geist ist ein Gentleman. Und er war so folgsam geworden, dass er spürte, das ist nicht der richtige Weg, obwohl sein Ziel ja richtig war, das Evangelium zu verkündigen. Und der Heilige Geist konnte ihn dann weiterführen am zweiten Schritt, dass er seine Richtung geändert hat von der Osttürkei hin nach Norden, nach Europa. Das heißt also, es ist wichtig zu erkennen, ich brauche Veränderung, nicht nur in meiner Klugheit, sondern ich brauche Veränderung in meinem Herzen, damit ich die Weisheit Gottes empfange, ein weises, verständiges Herz, so wie Salomo das gebetet hat. Im Sprüche 15, Vers 14 lesen wir den Unterschied zwischen einem dummen Leiter und einem weisen Leiter. Ein weiser Leiter ist beständig in der Suche. Gott, gib mir ein weises Herz. Gott, mach mich milde und folgsam, dass ich deine Weisheit erkennen kann. Ein Dummer richtet sein Gesicht die gesamte Zeit auf Dummheit. Oder es heißt in der anderen Übersetzung, der Mund der Dummen weidet sich an Dummheit. Das heißt, wir reden erst und dann denken wir nach. Ein Weiser ist sparsam mit Worten und sucht die Erkenntnis. Ein Dummer ist dauernd beschäftigt mit Dummheit und wird nicht weiter vorwärts kommen. Ein Weiser lässt die Dummheit hinter sich und sucht nach Erkenntnis. Wo suche ich sie? In der göttlichen Weisheit, die von oben kommt. Das ist wichtig. Wir sehen das auch in dem Leben von Jesus. Jesus achtete darauf, mit wem er sich beschäftigte. Es ist auch wichtig für dich als Leiter oder Mitarbeiter, darauf zu achten, mit wem beschäftigst du dich, mit wem verbringst du deine Qualitätszeit. In Johannes 2, Vers 23 lesen wir einen sehr interessanten Lebensstil von Jesus. Da heißt es, als Jesus aber zu Jerusalem war, am Pessach, auf dem Fest, glaubten viele an seinen Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat. Wow, was für ein Output, was für ein Erfolg. Viele Leute glaubten, wegen der Wunder und der Zeichen. Welcher Leiter wünscht sich das nicht? Aber dann kommt es. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er sie alle kannte und nicht nötig hatte, dass jemand von dem Menschen Zeugnis gab, denn er selbst wusste, was in dem Menschen war. Hochinteressant. Das heißt also, er war erfolgreich in seinem Output, Wunder, Zeichen, Heilung, die Leute glaubten an ihn, großer Erfolg, viele Bekehrungen, viele Taufen, aber er vertraute sein Innerstes nicht den Menschen an, weil er wusste, was in den Menschen war. Er wusste die Fehlerhaftigkeit, das Trügerische in den Menschen, auch denen, die an ihn glaubten. Das heißt also, Jesus war mehr beschäftigt mit seinem Vater im Himmel. Er suchte mehr das Angesicht seines Vaters. Das sehen wir in seinem Lebensstil, immer wieder früh morgens stand er auf, als es noch dunkel war und er suchte das Angesicht Gottes und suchte seine Bestätigung von Gott und nicht von Menschen. Das machte ihn unabhängig von dem Urteil und gleichzeitig auch von der Kontrolle durch Menschen und er konnte Dinge tun, die außerhalb von menschlicher Klugheit oder menschlichen religiösen Gesetzen waren. Ein interessanter Leiter, der ähnlich gelebt hat wie Jesus, war ein Prophet mit Namen Elisa. Elisa war ein Prophet Gottes, der Gericht sprach über den damaligen König von Israel. Sein Name war Ahab. Ahab war, so wie die Bibel bezeugt, er tat, was böse war in den Augen des Herrn. 1. Könige 16, Vers 30. Und mehr als alle anderen Könige, die vor ihm waren. Und er übertraf sogar die Sünden seiner Vorväter, indem er Isabel heiratete und zur Frau nahm und den Kult des Baal, das war ein Totenkult, ein dämonischer Kult, den führte er ein in Israel. Und Elia, aufgrund der Sünden, die Ahab über das Volk Israel gebracht hatte, war der Prophet, der gegen ihn gesandt wurde von Gott, um Gericht auszusprechen, auszurufen. Und so lesen wir das im 1. Könige 17, dass Elia, der Tischbiter, das ist in Jordanien, aus Tischbe in Gilead, sagte zu Ahab: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Das heißt also, er hat Ahab an seiner empfindlichsten Stelle getroffen, nämlich am Kommerz. Er hat eine Trockenheit und eine Dürre und eine Hungersnot ausgerufen. 3 Jahre regnete es nicht, bis der Prophet dann wieder betete. Und das zog natürlich den Zorn Ahabs auf ihn, und dieser hätte ihn sehr gerne umgebracht, und Gott bewahrt ihn. Ja. Und so lesen wir ab Vers 2, dass der Herr ihm befahl, seinen Heimatort, seinen Ort, wo er sich sicher fühlte, zu verlassen. Das war wahrscheinlich out of the box und nicht das, was Elia sich vorgestellt hatte. Ja. Durch den Dienst, in den Gott ihn berufen hatte, wurde er auf einmal mit dem Tode bedroht. Das erleben viele der Täuflinge, die wir jetzt taufen, auch. Sie entscheiden sich für Jesus, und in ihrer Kultur bedeutet das, dass sie in Gefahr geraten. Er musste seine Heimatstadt verlassen, und der Herr wies ihm zum Bach Krit. Dort sollte er aus einem Bach trinken in dieser Hungersnot. Und die Raben kamen, so heißt es hier, und versorgten ihn mit Fleisch. Ja? Und das lesen wir im Vers 6. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend. Nun, diese Geschichte ist deswegen so interessant, weil jeder, der so ein bisschen die Kultur und die Gesetze der Juden kennt, der weiß, dass die Raben nach dem levitischen Gesetz, ich glaube, es ist im Buch Levitikus Kapitel 11, dass die Raben unreine Tiere sind. Das heißt, die Raben, die brachten ihm Brot und Fleisch. Und so konnte er einige Wochen und Monate dort überleben, bis der Bach dann versiegt ist. Und das heißt also, hier lebt Elia in einer Sphäre des Heiligen Geistes, die eigentlich jenseits war der Gebote von Menschen. Er tat eigentlich nicht das, was eigentlich die jüdische Religion ihm vorgeschrieben hat. Und wir sehen eine ähnliche Geschichte in Lukas 6 bei Jesus und den Jüngern. Die gingen am Schabbat, gingen sie durch die Weizenfelder, und es hungerte sie, und sie rissen vom Weizen die Weizenkörner ab, und die Pharisäer haben sie getadelt. Ja? Und Jesus hat geantwortet: Kennt ihr nicht die Geschichte von David, als er floh mit seinen Männern von Saul, und er kam nach Silo, den damaligen Ort des Tempels oder des Zeltes Gottes, und sie aßen die heiligen Brote. Das waren aber schon die Brote, die ausgetauscht waren, trotzdem waren sie heilig, und brachen so das Gesetz der Priester. Und Jesus sagt, sie haben es nicht gebrochen, weil der Segen Gottes auf ihm war. Und dann sagt er zum Schluss, und hier ist der Herr über den Schabbat. Ja. Das heißt also, Jesus lebte und auch der Prophet Elia lebte mehr in der Sphäre des Heiligen Geistes und in dem Suchen der Weisheit Gottes als in menschlichen Geboten. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Lektion für uns. Wir sind oft auch begrenzt durch unsere menschlichen Vorstellungen, durch unsere menschlichen Gedanken, durch menschliche Vorschriften. Aber wenn wir Gott vertrauen, dann wird er uns übernatürlich versorgen. Ja. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich ein junger Mann war und Gott mich berief in den vollzeitlichen Dienst. Meine größte Sorge war Versorgung. Ja. Ich konnte mir damals nicht vorstellen, dass man im Glauben leben kann, dass Gott sich kümmert um dein Gehalt. Und ich hatte damals Gott so ein bisschen auf die Probe gestellt und gesagt, Gott, ich will, dass du meine Bibelschule bezahlst. Ja. Und ich war damals ein armer Zivildienstleister. Ich hatte nicht so viel Geld, um eine Bibelschule zu bezahlen für mich und meine Frau. Und das war sehr lustig. Die damalige Gemeinde, die Ältesten, kamen zu mir und haben gesagt, Gott hat es uns auf das Herz gelegt, dir die Bibelschule zu bezahlen und die von deiner Frau. Ja, und ich in meiner, wie soll man sagen, meinem Eifer, habe ich gesagt, nein, ich möchte nicht, dass ihr das bezahlt. Das ist mir zu einfach, weil ihr das wahrscheinlich gehört habt irgendwo. Ja, ich will, dass Gott mir das bezahlt. Und die haben gedacht, oh wow, der ist total durchgedreht. Aber ich bin heute dankbar, dass ich gemacht habe, dass ich nicht menschliche Lösungen in meinem Leben zugelassen habe, den menschlichen leichten Weg. Ich hätte dieses Geld annehmen können, aber ich wäre dann auch gebunden gewesen an diese Menschen, sondern ich habe gesagt, Gott, ich will dir vollkommen vertrauen. Und es ist manchmal wichtig, als Leiter, als Mitarbeiter, dich frei zu machen von menschlichen Bindungen und menschlichen Abhängigkeiten, wirklich Gott zu vertrauen. Nun, die Geschichte geht weiter im 1. Könige 17, dass der Bach Krit versiegt ist, weil es war eine Trockenheit über 3 Jahre. Und interessanterweise schickt Gott ihn nach Sidon. Das heißt, es war nicht innerhalb von Israel, da wartete wahrscheinlich auch das Todesurteil auf ihn, sondern er ging in das heidnische Land, der heutige Libanon. Er ging zu einer heidnischen Witwe, die aber auch durch die Hungersnot betroffen war. Und es heißt dann hier weiter, in Vers 10, da machte sich der Prophet Elia auf und ging nach Zarpat. Und als er an den Eingang der Stadt kam, siehe, da war dort eine Witwe, die gerade Holz sammelte, und er rief sie an und sagte, hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging, um es zu holen, rief er zu ihr und sagte, hole mir doch auch einen Bissen Brot in deine Hand. Da sagte sie, so wahr der Herr, dein Gott, lebt, wenn ich einen Vorrat habe, außer einer Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Siehe, ich sammle eben ein paar Holzstücke auf, dann will ich hingehen und es mir und meinem Sohn zubereiten, damit wir es essen und dann sterben. Wow, was für eine Vision für ihr Leben. Sie hatte nur noch eine Handvoll Mehl und ein bisschen Wasser, das wollte sie zubereiten und dann sterben. Wow, das ist eine Perspektive fürs Leben. Und dann kam der Prophet in ihr Leben, und das muss man sich mal reintun, und da sagte Elia zu ihr, fürchte dich nicht, geh hinein und tu nach meinem Wort. Das war ja nicht sein Wort, das war das Wort des Herrn. Doch zuerst bereite mir davon einen kleinen Kuchen zu und bring ihn zu mir heraus. Dir aber und deinem Sohn magst du danach etwas zubereiten. Und so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht ausgehen und das Öl im Krug nicht abnehmen, bis auf den Tag, an dem der Herr Regen geben wird auf den Erdboden. Wow, also auf Deutsch gesagt, sagte er, wenn du mir zuerst deine letzte Handvoll Mehl schenkst, dann wird der Herr das Mehl im Topf nicht ausgehen lassen. Du wirst für die nächsten 3 Jahre genug Mehl haben und genug Öl haben. Das war das Wunder der Mehl- und der Ölvermehrung. Ja? Und sie hatte 2 Möglichkeiten. Entweder sie ging den menschlichen Weg, und der menschliche Weg war, ich mache eine letzte Speise für mich und meinen Sohn, dann werde ich sterben. Das war der Weg ihrer menschlichen Logik. Oder das Wort des Herrn, dem Wort des Herrn zu vertrauen und zu sagen, ich vertraue dem Mann Gottes und ich gebe ihm alles, was ich habe, und damit werde ich diese Hungersnot überleben. Wow, was für eine Alternative. Und sie vertraute dem Wort des Propheten, gab ihm alles, was sie hatte, und ab diesem Tag an, weil sie Gottes Wort mehr vertraut als ihrer menschlichen Logik, hörte das Mehl nicht auf im Topf und das Öl nicht auf im Krug, und sie überlebte die Hungersnot. Wow, was für eine krasse Geschichte. Gottes Weisheit ist mehr wert als menschliche Logik. Ja, sehr, sehr interessant. Und wir sehen das auch im Neuen Testament, die Erweckung, die Gott geschenkt hatte, durch Jesus Christus erreichte erstmal nur die Juden. Die erste christliche Gemeinde war eine Gemeinde, die nur aus Juden bestand, die Jesus folgte. Als Gott dann Paulus berief, hatte dieser die Vision, auch die ganzen Heiden zu erreichen. Damals jenseits jeder menschlichen religiösen Logik, weil die ersten Juden natürlich die Heiden hassten. Erst Paulus brachte das Evangelium zu allen Völkern. Und wenn man das mal in Römer 16 liest, seine Mitarbeiterliste bestand nur aus heidnischen Namen, ja, wie sie alle hießen, Hermes und Olympia und alles heidnische Namen, Götternamen, und kein einziger jüdischer Name. Das heißt also, er sprengte alle menschlichen Konventionen, ja? Und er tat es aufgrund eines Wortes von Gott, was jeder jüdischen Logik widersprach. Die erste Gemeinde sagte, das Evangelium ist nur gekommen für die Juden, ganz klar, weil Gott hasst die Heiden. Aber erst Paulus vertraute nicht menschlicher Logik, sondern vertraute dem Wort des Herrn und brachte die Erweckung hin zu allen Völkern. Das dritte, was passierte, ist die Frau, diese heidnische Frau, bei der Elia dann wohnte, hat ein tolles Leben, sie hat ausgesorgt, und dann passierte das Unverständliche. Ihr Sohn starb. Ja? Und sie sagt dann hier in Vers 17, und es geschah nach diesen Ereignissen, da wurde der Sohn der Frau, der Hausherrin, krank. Und seine Krankheit wurde sehr heftig, sodass kein Odem mehr in ihm blieb. Da sagte sie zu Elia, was habe ich mit dir zu tun? Mann Gottes, eben hatte er noch das Leben ihr und ihrem Sohn gerettet vor der Hungersnot. Jetzt klagt sie ihn an. Du bist zu mir gekommen, um meine Schuld vor Gott in Erinnerung zu bringen. Ne? Das ist die erste Gedanke, wenn wir krank werden, wenn wir uns Unglück passiert. Oh Gott, was habe ich verbrochen? Wofür werde ich bestraft? Ne? Total typisch. Und meinen Sohn zu töten. Der Prophet aber sagte zu ihr, gib mir deinen Sohn. Und er nahm ihn von ihrem Schoß, brachte ihn hinauf ins Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Und er rief zum Herrn und sprach, mein Gott, tust du nun auch der Witwe, bei der ich mich aufhalte, Böses an, indem du ihren Sohn sterben lässt. Und er streckte sich 3-mal über das Kind hin und rief zum Herrn und sprach, Herr, mein Gott, lass doch das Leben dieses Kindes wieder zu ihm zurückkehren. Und der Herr hörte auf die Stimme Elias und das Leben des Kindes kehrte zu ihm zurück. Krass! Lea, er war nicht eingesperrt in seinen menschlichen religiösen Gedanken. Religiosität sagt, wenn du krank wirst, wenn du todkrank wirst, du hast gesündigt, deswegen hat Gott dich bestraft mit Krankheit oder Tod. Ja. Und das war ja auch sofort die Reaktion der Frau. Und interessanterweise sagt er das auch in seinem Gebet. Aber seine Handlungen überschreiten seine religiöse Begrenztheit. Ja? In seiner religiösen Begrenztheit hat er gesagt, oh Gott, das ist eine sündige Frau, sie ist eine Heidin, sie ist keine Jüdin, du willst sie bestrafen. Aber er ging über seine menschlichen Gedanken hinaus, sondern er wusste, dass Gott der Auferstehung ist. Er ist der lebendige Gott und er tut etwas, was ihm als Jude verboten war. Er durfte als Jude und als Prophet, durfte er keine Toten berühren. Und er legt sich auf die Leiche des Sohnes und Augen in Augen, Mund in Mund, Gesicht zu Gesicht, schaut er den Tod an, umfasst diese Leiche und das Leben Gottes kommt in diese Leiche. Das ist hochinteressant. Und wir sehen hier diesen Konflikt zwischen menschlich-religiöser Logik, war es ihm verboten, eine Leiche zu berühren, und dem Wort Gottes, das in seinem Herzen brannte. Das sehen wir auch wieder bei Jesus. Jesus hat an einem Sabbat hat der Kranke geheilt, hat den Unmut der Religiösen auf sich geladen. Als Jairus zu ihm kam und sagte, meine Tochter liegt im Sterben, komm zu mir. Und dann sehen wir ja, eine Unreine berührt ihn. Das, was Religion verboten hat, geschah und sie wurde geheilt. Jesu Kraft ist über religiösen Konventionen und Regeln. Und in dieser Zeit, die Jesus dann verloren hatte mit dieser unreinen Frau, mit dieser blutflüssigen Frau, starb die Tochter des Jairus. Seine Kollegen, er war ja Synagogenvorsteher, kommen zu ihm und sagen, deine Tochter ist gestorben, es ist vorbei. Und Jesus sagt, sie schläft. Unglaublich. Ja? Und Jesus kommt, vertreibt alle die Leute, die dort angestellt waren, um dort zu trauern und zu weinen, treibt sie alle raus und er fasst die Tochter, die tote Tochter an. Ja, etwas, was einem Rabbi verboten war. Er fasst die Leiche an und sagt, stehe auf und weckt sie von den Toten auf. Jesus erlebt uns vor, wie wir Weisheit suchen. Weisheit suchen wir bei Gott. Gott ist der, der uns Impulse gibt für unseren Dienst. Nicht menschliche Weisheit, nicht menschliche Logik, nicht so haben wir das schon immer gemacht, sondern wir suchen Gottes Weisheit, dass wir Menschen erreichen können, dass wir für Dinge beten, die wir uns nie hätten vorstellen können. Denn Gottes Wort sagt, wir sollen beten, er wird mehr tun, als wir uns erdenken können. Vater Gott, und so bete ich jetzt gerade auch, Herr, für alle, auch die diese kurze Session mit angesehen haben, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du unsere Boxes, unsere kleinen menschlichen Konventionen, in die wir auch vielleicht gesteckt sind, Herr, unsere menschlichen Grenzen, dass wir sie überschreiten. Dass wir dir glauben für Großes, Herr, was du tun kannst. Denn du bist der Gott, der alle Konventionen überschreitet, Vater. Ich danke dir dafür, in Jesu mächtigen Namen, Herr, dass du auch unsere Mitarbeiter und Leiter segnest, Herr, wo sie vielleicht vor unlösbaren Problemen stehen, so wie damals auch dem Prophet Elia. Und dass du dein Wort uns schenkst, Herr, und dass du uns Kraft gibst, Herr, dir zu glauben, der du tust, über menschliches Verstehen hinaus, Herr, kannst du auch unsere Probleme lösen, Herr. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der jetzt auch ein unlösbares Problem ist, dass du ihm gerade jetzt und ihr gerade jetzt dienst und segnest, Herr, dass sie dir für das Unmögliche glauben. Der Herr segne dich in Jesu Namen.
Amen.